SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit Alexander Sengerlaub. Hallo und herzlich willkommen, Herr Sengerlaub.
Hallihallo.
Herr Sengerlaub, Sie forschen zum Thema Desinformation in der digitalen Öffentlichkeit. Wann hatten Sie denn eigentlich so zum letzten Mal das Gefühl, im Internet so richtig nach Strich und Faden belogen zu werden? Beziehungsweise sagen wir es mal neudeutsch, welches war die letzte größere Fake News, die Ihnen über den Weg gelaufen ist?
Die letzte große Geschichte, die mir über den Weg gelaufen ist, waren, glaube ich, die Geschichte mit den 107 Lungenärzten, die sich zu den Dieselabgasen geäußert haben. Das war jetzt eine ungewöhnliche Form von Fake News. Das sehen wir tatsächlich so selten. Das hat es aber in alle großen Medien reingeschafft. Und dann hat, glaube ich, die Taz ein paar Tage später nochmal nachgerechnet und festgestellt, Moment mal, die stimmt irgendwie hinten und vorne nicht, die Rechnung. Das war so die letzte große Geschichte, die an mir vorbeigelaufen ist.
Jetzt müssen wir es ganz kurz in Kontext stellen. Welche Rechnung stimmt da nicht?
Das war die Geschichte, dass sich, ich weiß nicht genau, die Anzahl von 107 Lungenärzten geäußert haben zu der Frage, wie das mit der Belastung durch Abgase ist und die Rechnung, die dort aufgemacht wurde, wie viel quasi man an Abgasen zu sich nimmt im Vergleich zum Rauchen, die stimmte nicht, die dort von dem führenden Professor aufgemacht worden war.
Also das Problem dahinter ist, dass Zahlen zum Beispiel auf einmal ins Internet und damit in den öffentlichen Diskurs finden, die nicht stimmen, aber sich dann irgendwie verfestigen, so in den Köpfen.
Genau so, das passiert zuweilen. Nicht nur in den sozialen Netzwerken, da vielleicht besonders oft, aber es findet manchmal auch den Weg in die klassischen Medien rein.
Was sind denn eigentlich Fake News? Also vielleicht klären wir es einmal zum Beginn der Sendung.
Inzwischen sind so zwei Definitionen eigentlich in der Welt drin. Die eine ist so, wie es Donald Trump benutzt, nämlich als Kampfbegriff gegen etablierte Medien, um sie zu diskreditieren. Und das zweite ist so, wie wir es meinen. Wir sprechen eigentlich heute eher vom Begriff Desinformation. Damit sind absichtlich verbreitete Falschinformationen gemeint, die irgendwem schaden sollen, zum Beispiel einer Gruppe oder einem Politiker oder einer Politikerin oder auch einer ganzen Nation.
Also wir bemühen uns heute in dieser Sendung, keine Falschinformationen zu verbreiten. Dafür sind Sie auch da als Experte. Wir sprechen darüber, wie man im Internet möglicherweise hinters Licht geführt wird durch Falschinformationen oder eben die sogenannten Fake News. Und wir sprechen darüber, wie wir lernen können, genau das zu durchschauen, zum Beispiel durch sogenannte Faktenchecks. Herr Sengerlaub, also Fake News ist ein Schlagwort, das hören wir immer wieder. Es geht dabei um Beeinflussung der öffentlichen Meinung und zwar insbesondere bei Wahlen. Im Moment läuft jetzt gerade der EU-Wahlkampf. Welche Rolle haben denn da Fake News bisher?
Bisher ist es Gott sei Dank relativ ruhig. Wir sehen natürlich so die üblichen Verdächtigen. Gerade auf den sozialen Netzwerken wird viel Desinformation geteilt zur EU-Kommission. Angeblich geht es auch um Migration, innere Sicherheit. Das sind immer so die gleichen Themen, die wir eigentlich sehen, die vor allen Dingen aus der rechtspopulistischen Bubble ihren Weg in die Öffentlichkeit finden.
Also eine andere Ecke, aus der auch Fake News kommen, möglicherweise ist Russland. Da waren jetzt auch wieder Meldungen in den letzten Tagen, dass von da aus versucht wird, in irgendeiner Form Europa zu spalten. Also gerade indem man links, vielleicht auch rechts, rechts- und links extremistische Positionen anheizt. Beobachten Sie da was?
Da haben wir klassische Medienformate oder besser gesagt alternative Medienformate, die aus Russland finanziert werden. Darunter gehört zum Beispiel RT Deutsch oder auch Sputnik. Die sind relativ aktiv, zum Beispiel auch bei YouTube, stellen dort Material rein. Sie sind aber, wenn Sie jetzt auch überlegen, wie die Pressefreiheit in Russland aussieht, nicht sonderlich neutral in dem, wie sie berichten. Und diese Formate spielen schon eine Rolle, weil sie tatsächlich auch ziemlich gute Reichweiten auf YouTube und anderen sozialen Netzwerken erlangen. Und da werden sie aber nicht so gut informiert, wenn sie diese nutzen.
Wenn ich Ihnen gerade so zuhöre, stelle ich mir mal die Frage, wie Sie eigentlich rankommen an Ihre Informationen. Also sind Sie jemand, der unglaublich viel Zeit damit verbringt, vor Bildschirmen zu sitzen und sich alle möglichen fiesen Fake News reinzuziehen?
Zuweilen auch das, Gott sei Dank. Die Fact-Checking-Organisationen haben das, glaube ich, noch viel stärker und viel täglicher als ich das machen muss, aber ich bin so eine neunarmige Krake, die Tatsache ganz viele Sachen gleichzeitig konsumiert und überall guckt und sich auch mal in die Abgründe des Netzes verirrt, um da zu schauen, was dort so unterwegs ist.
Also Abgründe des Netzes, ein schönes Bild. Einen Abgrund, in den Sie geschaut haben im vergangenen Jahr, das war der Abgrund der Fake News bei der Bundestagswahl in Deutschland. Sie haben damals gemessen, wie die Bedrohungslage aussah in puncto Fake News. Jetzt erstmal die Frage, wie misst man sowas denn eigentlich? Also wie finden Sie heraus, wie viele Fake News es gerade gibt?
Ja, das ließ sich auch gar nicht so einfach herausfinden. Wir haben ein bisschen getrickst. Was haben wir gemacht? Nach den US-Wahlen war die große Sorge in Europa. Wir hatten ganz viele Wahlen in Großbritannien, in Deutschland, in Frankreich, in Österreich. dass das Phänomen Fake News vielleicht auch hier in Europa Wahlen beeinflussen könnte. Und wir haben uns gefragt, was sind eigentlich Fake News? Wer teilt die? Auf welchen Kanälen sind die unterwegs? Welche Inhalte sind das? Und welche Gegenmaßnahmen helfen eigentlich? Und was wir gemacht haben, ist einerseits mit den Fact-Checking-Organisationen zusammenzuarbeiten, weil die im Grunde genommen jeden Tag Desinformationen versuchen, aus der Öffentlichkeit richtig zu stellen oder zu widerlegen. Und mit denen haben wir uns unterhalten, haben die auch gemonitort. Es gibt ganz viele verschiedene Angebote in Deutschland, vom Faktenfinder der ARD bis zu Korrektiv, die beispielsweise auf Facebook, die Banken. Und haben dann versucht, so eine Art Shortlist zu machen mit den erfolgreichsten Desinformationen, die zur Bundestagswahl unterwegs waren. Und da haben wir ein Tool benutzt, was quasi digitale Öffentlichkeiten relativ gut spiegeln kann. Da ist Facebook mit drin, da ist Twitter drin, da sind aber auch Spiegel Online oder Tagesschau.de mit drin. Und wir können da relativ gut sehen, wo kommt die Fake News her, wer teilt die, wie viel Reichweite hat die in den sozialen Netzwerken und wie erfolgreich ist aber auch das Richtigstellen durch die Fact-Checking-Organisation.
Also jetzt stelle ich mir Sie gerade vor als neunarmige Krake mit einem Tool in der Hand, wie Sie da Ihre Analysen machen. Was ist denn so ganz konkret dabei rausgekommen? Also gibt es vielleicht mal eine Fake News aus dem Bundestagswahlkampf, von der Sie uns erzählen können?
Die Klassiker-Fake News, die war auch noch aus Baden-Württemberg, die betraf ein Volksfest in Schorndorf. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Stuttgart. Und dort gab es ein Volksfest und die eigentliche Pressemitteilung der Polizei war, dass dort sich 1000 junge Leute versammelt haben und davon einige randaliert haben und einige hatten einen Migrationshintergrund. Und die dpa hat aus diesen 1000 jungen Leuten versehentlich 1000 randalierende Leute gemacht. Und dann kam der nächste Schritt. Die AfD, aber auch rechtsalternative Nachrichtenseiten haben daraus 1000 randalierende Migranten gemacht. Es gab ein Meme, das war in den sozialen Netzwerken unterwegs, da stand dann die islamische Grabschparty. Und das wurde so ein bisschen als so Köln 2 hochstilisiert. Da war dann 3-4 Tage in der Öffentlichkeit, wurde dann Tatsache auch von fleißigen Fact-Checkern wieder rausgenommen. Aber man ahnte schon, wenn so eine Fake News erstmal die Runde macht und geteilt wird, dann kommen sie vielleicht als Fact-Checker auch ein Stück zu spät, um das dann wieder aus der Öffentlichkeit rauszuziehen. Ja,
wichtiger Punkt. Also erstmal klingt es wie so eine Art von verzerrter, stille Postspiel, so ein bisschen mit politischer Motivation, Ideologie darunter, wo das dann genutzt wird. Was kommt denn raus dabei? Kann man da irgendwie sagen, am Ende hat diese Meldung das und das im Wahlkampf bewirkt?
Das lässt sich schwer messen, Tatsache. Die gute Nachricht war, wenn man jetzt sich vielleicht auch selber versucht, als Hörerin oder Hörer zu erinnern, was war denn so die große Fake News, die einem zur Bundestagswahl vielleicht noch im Gedächtnis geblieben ist? Es gibt wahrscheinlich keine. Also diese Schorndorf-Geschichte war tatsächlich mit die größte Geschichte, die wir messen konnten. Das heißt, das Phänomen ist präsent, aber es ist nicht so groß, wie vielleicht im Vorhinein angenommen wurde. Das ist erstmal eine gute Nachricht, weil das auch bedeutet, dass die deutsche Medienöffentlichkeit oder überhaupt die deutsche Demokratie ein Stück weit resilienter ist, als wir angenommen haben.
Dann vergleichen wir doch mal die deutsche mit der amerikanischen, wo es ja tatsächlich so war, im Wahlkampf, bei dem Trump am Ende gewonnen hat, dass Desinformationen vielleicht das Zünglein an der Waage waren, was am Ende dann tatsächlich den Ausschlag gegeben hat und dazu geführt hat, dass Trump die Wahl gewonnen hat. Also da gab es ja die absurdesten Behauptungen. Die mir am verrücktesten schien, war die, dass die Gegenkandidatin Hillary Clinton einen internationalen Kindersklavenring aus einer Pizzeria heraus betreibe. Also da war wirklich die erste Reaktion meinerseits, das kann doch nun wirklich niemand glauben. Antwort ist aber offensichtlich, ja, die Menschen haben das geglaubt, deswegen hat Trump ja auch gewonnen. Wer glaubt denn jetzt sowas? Also Frage an Sie, ist das die berühmte Filterblase?
Ich glaube, man muss noch ein bisschen in die Komplexität eintauchen. Es lohnt sich
gerne.
Nicht. Also einerseits, wir tauchen rein. Einerseits Pizzagate hieß dieser Skandal. Das Lustige war, dass dieser Kinderpornografiering aus dem Keller der Pizzeria angeblich agiert hat. Das Gebäude hat nicht mal einen Keller und ein Mann ist dann auch mit einer Schrotflinte da reingelaufen und hat gesagt, Hillary Clinton möge bitte rauskommen, das geht so nicht. Ist Gott sei Dank niemandem was passiert, der Mann wurde verhaftet, aber da sieht man auch, wie Fake News zuweilen auch wirken können, zumindest auf den einzelnen Mann, der sich da zum Retter der Nation aufgeschwungen hat. Tatsache ist einerseits die Frage, viele Leute haben das geteilt, aber nicht jeder, der es teilt, hat es natürlich auch geglaubt. Das ist so das eine, dass natürlich nur weil Dinge vielleicht eine große Reichweite haben, ist noch nicht unbedingt klar, wie die Leute damit umgehen und was sie damit machen. Was sich vielleicht verändert hat oder was neu ist im Wahlkampf in den USA, ist einerseits, dass Tatsache die Amerikaner ein extrem niedriges Vertrauen in ihre Medieninstitutionen haben. Die Folge ist, dass sich deswegen extrem viele Leute direkt über soziale Netzwerke informieren. Wenn ich jetzt aber mich entscheide, Trump direkt bei Twitter zu folgen, fehlt ein wichtiger Kanal. Und das ist in dem Fall der Journalismus, der sich die Mühe gibt, die Aussagen von Trump einzuordnen, zu kontextualisieren, auf Faktizität zu prüfen. Und dann stellt man vielleicht fest, um Gottes Willen, was erzählt er denn? Ist alles gar nicht wahr. Und das fällt weg, wenn politische Akteure direkt mit ihren Wählern in den sozialen Netzwerken in Kontakt treten. Und es gibt so den einen oder anderen Akteur, der auch gerne mal die ein oder andere Desinformation mit runterpackt. Und weil journalistische Akteure dann fehlen, die die prüfen oder aufbereiten können, kann ich dann auch so einfach eine große Wählerschaft mit Falschinformationen erreichen.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist heute Alexander Sängerlaub. Er arbeitet bei der Stiftung Neue Verantwortung und forscht dort zum Thema Falschinformationen im Internet. Herr Sängerlaub, die Stiftung, für die Sie arbeiten, um welche Verantwortung geht es denn da eigentlich?
Es geht um die Verantwortung, die sich durch die Digitalisierung stellt. Also was wir im Think Tank machen, ist uns fragen, wie sich Gesellschaft durch neue Technologien verändert. Es geht um künstliche Intelligenz, es geht aber auch um Überwachung, es geht aber auch um Desinformation. Also das sind so die Fragen, die wir versuchen, aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive zu beantworten. Und wir holen dann in der Regel immer alle wichtigen Akteure um den Tisch, die zu einem Thema forschen, arbeiten, in der Politik damit beschäftigt sind und versuchen dann gemeinsam zu Ergebnissen zu kommen und herauszufinden, wie zum Beispiel sinnvoll Fact-Checking ist oder was man gegen Desinformation eigentlich wirklich alles tun kann.
Also Sie präsentieren natürlich auch Ergebnisse im Internet. Jetzt sprechen wir darüber, dass man dem, was man im Internet so begegnet, eigentlich nicht immer trauen darf, also mit einer gewissen Skeptik daran gehen sollte. Wenn ich jetzt auf Ihrer Website bin und mir die Ergebnisse anschaue, woher weiß ich denn eigentlich, dass Sie mich jetzt nicht desinformieren, beziehungsweise konkreter gesagt belügen?
Gute Frage. Also Tatsache ist das ein extrem wichtiges Thema, weil es darum geht, dass wir eigentlich alle als Bürgerinnen und Bürger viel mehr journalistische Kompetenzen brauchen. Das heißt, dass ich im Grunde genommen die Seriosität einer Quelle selber einschätzen muss. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel die Transparenz. Auf der Webseite oder zu unseren Studien machen wir transparent, wie wir geforscht haben, wie unsere Methodik war, wer aber auch die Geldgeber der Studie sind. Also solche Sachen sind wichtig, um einschätzen zu können, oh, kann ich dem jetzt vertrauen oder ist das irgendwie nicht so die richtig gute Quelle? Und man kann natürlich auch gucken, wie andere Akteure mit so einer Studie umgehen. Ob jetzt die Wissenschaft sagt, um Gottes Willen, was habt ihr denn gemacht? Oder ob die sagen, oh, spannender Baustein in dem ganzen Puzzle zur Desinformation. Und solche Kompetenzen brauchen wir eigentlich heute alle viel mehr, weil uns in den digitalen Öffentlichkeiten so viele Nachrichten direkt erreichen. Sei es von Unternehmen, sei es von Politikern, oder halt auch Propaganda oder Desinformation. Und das ist eine große Herausforderung für eine Gesellschaft, in diesen wirklich sehr, sehr schnell sich entwickelnden Medientechnologien dahinterherzukommen und sich da fit zu machen. Und Tatsache ist irgendwie übermorgen vielleicht Facebook gar nicht mehr da und die Kiddies sind heute bei TikTok oder Snapchat. Also da bewegt sich sehr, sehr viel, sehr schnell. Und bevor wir überhaupt verstanden haben, welche Disruption Facebook eigentlich anrichtet, sind schon alle eigentlich bei Instagram. Und das ist so die große Herausforderung, vor der wir stehen.
Also lernen, wie man da vorgehen muss, um begründet kritisch zu sein. Machen wir es mal ganz konkret. Wir haben jetzt über Fake News gesprochen. Das Stichwort Fact-Checking-Organisation haben Sie auch schon ein paar Mal genannt. Nehmen wir mal eine Meldung im EU-Wahlkampf. Also in Ungarn, da wurde gerade verlautbart, dass die EU die Migranten mit anonymen Bankkarten ausstatte. Also da steckt natürlich drin als Subtext, denen wird das Geld hinterhergeschmissen, ohne dass wir kontrollieren können, was sie damit machen. Das ist ein Skandal. Jetzt lese ich sowas, ich kriege das irgendwie mit, sagen wir mal auf Facebook von Freunden. Wie kann ich denn jetzt vorgehen, um tatsächlich sicher zu sein, dass das auch stimmt oder dass es völliger Humbug ist?
Das Erste, glaube ich, was man machen kann, ist zu googeln. Tatsache, diese Informationen zu nehmen, die man dort gefunden hat und zu schauen, oh, gibt es eigentlich 2, 3 meiner Lieblingsmedien, denen ich vertraue, wo ich diese Meldung auch finden kann. Man kann aber auch direkt auf den Seiten der Fact-Checker vorbeischauen. Da gibt es Mimikama, den Faktenfinder, aber auch den Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk. Also es gibt ganz verschiedene Anlaufstellen, wo man gucken kann, ob diese Meldung vielleicht schon aufgetaucht ist. Und bei Bildern gibt es den Trick der Bilderrückwärtssuche. Ich kann also quasi ein Bild auch bei Google direkt hochladen und Google zeigt mir dann, wo kommt das eigentlich her und ist das vielleicht irgendwie zusammengebaut worden von irgendwem oder hat da jemand was drauf gemacht, was gar nicht stimmt. Also zuerst überhaupt stutzig zu werden, sich zu fragen, okay, wo kommt diese Nachricht eigentlich her? Kann ich dem Absender vertrauen? Kann ich vielleicht noch eine zweite Quelle finden? All das sind so jetzt so einfache Kniffe, mit denen ich selber wirksam werden kann in sozialen Netzwerken.
Also ganz spannende Frage, gerade auch im Hinblick auf die Fotos. Also es gibt ja immer wieder Fotos, die veröffentlicht werden, die dann Politiker zum Beispiel in kompromittierenden Posen oder sonst wie in blöden Situationen zeigen. Also Sie sagen jetzt, man muss diese Bilder bei Google suchen und kann dann darüber rausfinden, ob die eventuell verändert wurden.
Genau, das ist eine Möglichkeit. Das ist das sogenannte Verfahren der Bilderrückwärtssuche. Nehmen wir an, ich mache jetzt was Absurdes, aber ich packe jetzt Angela Merkel auf den Iron Throne von Game of Thrones, dann kann ich dieses Bild theoretisch hochladen und kann dann sehen, ah, Moment mal, hier wurden zwei Bilder zusammengepappt, die so gar nicht in der Realität existieren.
Ach, Angela Merkel ist nicht auf dem Iron Throne.
Nee, okay. Nicht, dass ich wüsste.
Sehr gut, haben wir wieder eine Fake News entlarvt. Die Frage, die ich jetzt nochmal hätte im zweiten Schritt ist, jetzt haben Sie eben auch schon mal gesagt, man soll es googeln und bei seinen eigenen Lieblingsmedien mal eben gucken, ob da diese Meldung vielleicht auch schon drin ist. Wie erreicht man denn aber eigentlich, sagen wir mal, das Gegenteil davon, dass man die Filterblase zum Platzen bringt, also dass die Leute nicht immer nur da nachschauen, wo sie eben sowieso ihre Informationen herkriegen?
Das ist tatsächlich wirklich eine knifflige Aufgabe, weil das heute in den sozialen Medien so leicht ist wie noch nie, sich quasi seine eigene Echokammer oder Filterblase auch zu bauen. Ich gehe vielleicht auf Facebook und entscheide, dass ich irgendwie nur noch Russia Today lese und Beatrice von Storch folge, dann kann ich mir das genauso bauen und enthalte dann nur diese Informationen. Aber eigentlich ist in den digitalen Öffentlichkeiten genau das Gegenteil der Fall. An vielen Stellen kriegen wir vielleicht als Normalnutzer auch viel mehr von der anderen Seite mit, als wir im Normalfall sonst mitgekriegt hätten. Wenn ich damals irgendwie in den 80ern eine Zeitung gelesen habe und einen Kanal irgendwie im Fernsehen gesehen habe, dann hat man ja eigentlich viel weniger Quellen und viel weniger Möglichkeiten gehabt, sich zu informieren, als es heute der Fall ist. Heute ist eigentlich das größere Problem gar nicht die Anzahl der Quellen, sondern die Geschwindigkeit. Viele Informationen erreichen uns in einer unglaublichen Geschwindigkeit und in einer unfassbaren Verkürzung in der Aufbereitung. Und dann ganz schnell irgendwie einzuordnen, um Gottes Willen, ist das richtig, ist das falsch, wo kommt das her, was ist die Quelle? Da fehlt manchmal so ein bisschen die Zeit. Und da, glaube ich, brauchen wir so ein bisschen Entschleunigung an vielen Stellen, auch für uns selber als Mediennutzer, um den Fake News nicht auf den Leim zu gehen.
Also diese Entschleunigung, die ist ja früher auch dadurch ermöglicht worden, dass bestimmte Medien einfach gesagt haben, wir machen es für euch. Also die klassischen Medien, die traditionellen Medien, die waren die sogenannten Gatekeeper, also die Torwächter, die geguckt haben, dass wirklich nur die seriösen News es geschafft haben bis zu uns. Haben die eigentlich heute noch diese Rolle oder haben die Menschen grundsätzlich, sind die von der Tendenz her dabei, das Vertrauen zu verlieren?
Es ist, glaube ich, genau der Zeitpunkt, wo man an vielen Stellen merkt, um Gottes Willen, ich kann das ja alles gar nicht alleine. Ich bin darauf angewiesen, dass es eigentlich gute Gatekeeper braucht. Also genau die ganze Diskussion um Fake News beschert zum Beispiel der New York Times neue Auflagenrekorde. Die New York Times verkauft gerade so viele Zeitungen wie schon lange nicht mehr, weil die Menschen merken, klar brauche ich heute mehr Kompetenzen und ich finde irgendwie soziale Medien cool, weil ich dort mitdiskutieren kann, weil ich dort auch ein Teil von der Debatte bin, aber ich kann tatsächlich unmöglich alles alleine überprüfen oder einschätzen und kontextualisieren. Und da lernen wir gerade so ein bisschen auch wieder den Mehrwert als Gesellschaft zu schätzen, den eigentlich richtig gute Qualitätsangebote in den Medien für uns auch haben, weil man das um Gottes Willen nicht alles alleine machen will. Wenn irgendwie was in Kairo passiert, kann ich nicht nach Kairo fahren und persönlich nachgucken. Da ist man natürlich darauf angewiesen, dass da funktionstüchtige Medien unterwegs sind. Aber ja, die haben es natürlich gerade schwer, weil wir haben eine Medienkrise, wenn man sich anguckt, wie sich die Zeilengelder entwickelt haben oder dass die Redaktionen immer weiter schrumpfen, aber mehr Kanäle bedienen müssen. Gibt es da schon ganz schön viele Stellen im Getriebe, die so ein bisschen haken. Und da müssen wir so ein bisschen überlegen, wie wir da wieder rauskommen.
Aber umgekehrt haben wir als klassische Medien natürlich auch eine Verantwortung. Also wir müssen sorgfältig umgehen, auch mit der eigenen Sprache. Wir müssen zum Beispiel nicht auf irreführende Metaphern setzen, sowas wie Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsflut. Also in diesem Bemühen, irgendwie beim Publikum vielleicht besser anzukommen. Wie sehen Sie das? Wie wichtig ist, dass wir vielleicht auch auf unsere eigene Sprache achten, in den Zeitungen, im Radio, im Fernsehen?
Das ist extrem wichtig, Tatsache. Da kommt immer dieser Begriff Framing, der jetzt auch in aller Welt diskutiert wird. Da geht es so ein bisschen um die Art und Weise, wie man auf ein Thema schaut und welche Begriffe werden verwendet und in welchen Kontext wird was gestellt. Ich mach's mal an einem einfachen Beispiel. Ich kann über die Flüchtlingskrise, könnte ich jetzt schreiben, im Sinne von einer humanitären Katastrophe, wo wir in Europa sagen, um Gottes Willen, was passiert dort? Wir helfen den Menschen, die hier ankommen. Oder ich schreibe über die Flüchtlingskrise als Menschen, die in den Sozialstaat einwandern, um irgendwie unsere Sozialleistung zu beziehen. Also das ist ein Blick aufs Thema, aber zwei völlig verschiedene Frames, wenn man so will. Journalismus ist hier Tatsache Teil des Problems und Teil der Lösung zugleich, weil der Journalismus eine extrem hohe Verantwortung hat, einerseits zu entscheiden, was sind überhaupt wichtige Themen, mache ich die drei Rechtspopulisten, die in einem kleinen Forum irgendwo in der hintersten Ecke des Internets irgendwelche komischen Memes basteln, mache ich das zu einem Riesenthema oder lasse ich das Thema lieber links liegen, weil die Bürgerinnen und Bürger da draußen zur Europawahl vielleicht ganz andere Themen auf der Seele brennen haben. Also einerseits ist das eine ganz wichtige Funktion. Die amerikanische Kommunikationswissenschaftlerin Whitney Phillips nennt das den König-Midas-Effekt. König Midas konnte Sachen vergolden und Journalisten können quasi Themen mit ihrer Aufmerksamkeit vergolden. Und die Frage ist, was vergolde ich? Wem schenke ich die schöne Idee der Aufmerksamkeit und welche Themen debattieren wir als Gesellschaft, weil sie wichtig sind, und welche Themen kann man aber auch mal links liegen lassen, weil Populisten an der einen oder anderen Stelle so das Stöckchen hinhalten und hoffen, dass sie auf die Agenda der Medien wandern.
Herr Sengerlaub, die jüngere Generation, also all die Schüler und auch Studierende, die man immer am Handy sieht, die im Internet sind, die mit dem Internet auch aufgewachsen sind, haben die eigentlich ganz automatisch auch eine höhere Medienkompetenz? Also gehen die kritischer um mit dem Internet?
Sie sind zumindest geübter darin, damit umzugehen. Wir sehen in Studien, dass ältere Leute größere Probleme haben, falsche Informationen im Netz zu enttarnen. Das heißt aber nicht, dass das nicht jüngeren Leuten genauso passiert. Das liegt aber auch an der Medienkompetenz, aber vor allen Dingen, wie die sozialen Netzwerke funktionieren, wie deren Bauplan ist, dass sie im Grunde genommen sehr, sehr viele Informationen einem zur Verfügung stellen im Newsfeed. Die sehen auch alle identisch aus, egal woher sie kommen. Und in dieser Geschwindigkeit und mit dieser Masse an Informationen kann man manchmal gar nicht so richtig umgehen. Da gibt es so verschiedene kognitionspsychologische Effekte, die da zum Beispiel auftreten. Zum Beispiel der Bestätigungsfehler. Das heißt, wenn ich eine Information lese, die in mein Weltbild passt, dann glaube ich erstmal die völlig uneingeschränkt, weil ich irgendwie denke, ah ja, passt ja eh zu dem, was ich so glaube und denke. Und selbst wenn die Information falsch ist, merke ich das unter Umständen gar nicht, weil ich irgendwie dann schon wieder drei Informationen weitergerutscht bin. Also klar, die jüngere Generation hat eine höhere Medienkompetenz, aber da geht trotzdem noch was, weil wir Tatsache das ganze Thema Nachrichten- und Informationskompetenz doch ein bisschen im Bildungssystem noch verschlafen haben.
Ja, also irgendwas geht immer. Wie war es denn bei Ihnen? Also manchmal gibt es ja auch im eigenen Leben so Momente, wo man zum ersten Mal kapiert, oh, was ich bis jetzt immer für selbstverständlich wahrgehalten habe, ist vielleicht gar nicht so und ich muss mir da eine andere Haltung angewöhnen. Gab es da bei Ihnen vielleicht auch so einen Moment, wo Sie gesagt haben, oh, da muss man aufpassen?
Ich habe einfach, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, auch gemerkt, auf wie viel Fake News ich eigentlich reingefallen bin. Mein Lieblingsbeispiel war eine Fake News. Das war ein Interview mit Donald Trump aus dem People Magazine, angeblich irgendwann in den 90ern. Und er wurde gefragt, Mensch, wie machst du das denn? Willst du nicht mal irgendwie für die Präsidentschaftswahl antreten? Und Trump soll gesagt haben, war jetzt die Fake News, was jetzt kommt. Ja, eines Tages macht er das, dann tritt er aber für die Republikaner an, weil die Wähler sind viel blöder und die würden ihn bestimmt wählen. Und ich habe das gelesen und dachte, ja, passt doch wie die Faust aufs Auge. Und habe selber geglaubt und habe dann erst, glaube ich, nach einem halben Jahr oder so gemerkt, um Gottes Willen, Moment mal, das stimmte auch gar nicht. Also man merkt auch, wie einfach man selber manchmal drauf reinfällt.
Ja, und dass wir alle drauf reinfallen können natürlich.
Absolut.
Egal, wo man auch steht im politischen Spektrum. Wie ist es denn überhaupt jetzt mit dem Thema dahinter? Also diese Geschichte Wahrheit, Lüge, ist das was, was in Ihrem Leben vielleicht auch schon früher eine Rolle gespielt hat?
Nicht so richtig.
Kind, das nie gelogen hat?
Na, das würde ich glaube ich nicht behaupten. Also ich glaube, der Mensch lügt ja auch extrem viel am Tag. Gibt so lustige Studien, die das mal versuchen so durchzuzählen. Wenn man irgendwie vielleicht mit guten Morgen fängt schon an, man hatte gar keinen so guten Morgen, sagt aber trotzdem dem Kollegen, ja ach, alles gut. Ich habe mich aber tatsächlich immer mit Öffentlichkeit beschäftigt und mit der Frage, wie entstehen eigentlich gute Informationen oder Informationen mit hoher Güte, sagen wir es lieber so rum, und viel mit Journalismus und diesen ganzen Medienfragen. Das war schon immer mein Ding.
Studiert haben Sie passend zu diesem, dem, was da Ihr Ding ist, Kommunikationswissenschaft und Psychologie. Das klingt nach zwei sehr spannenden Fächern. War es so?
Genau, was mit Medien? und stolz drauf? Genau, es waren tatsächlich zwei sehr interessante Fächer, die auch ganz gut zusammenpassen. Die Psychologie beschäftigt sich zum Beispiel mit Medienwirkungsforschung, also wie wirken jetzt tatsächlich Medien, was ist, wenn ich zu lange Computer spiele, was ist, wenn ich zu viel Fernsehen gucke. All diese Fragen gehen tatsächlich auch ganz gut in der Symbiose beider Fächer zusammen und das war echt spannend.
Ich habe selbst Philosophie und Kulturwissenschaft studiert und fand es auch, so waren auch Fächer, irgendwas mit Medien und es hat mir viel Spaß gemacht, aber eben auch Fächer, die sehr breit sind, wo man sich auch so ein bisschen verzetteln kann. Sind Sie jemand, der ganz fokussiert bleibt, der immer so genau weiß, worum es ihm geht?
Ich bin immer neugierig und versuche irgendwie Sachen rauszufinden und das gelingt am besten durch Probieren. Deswegen habe ich schon sehr, sehr viele verschiedene Sachen dann irgendwie auch gemacht. Also sowohl im Studium als auch nach dem Studium und habe dann geguckt, okay, interessiert mich jetzt irgendwie Forschung, interessiert mich Öffentlichkeitsarbeit, interessiert mich Journalismus oder interessiert mich alles zusammenzumachen. Und so ist so ein bisschen auch mein bisheriger Lebensweg gewesen, dass ich immer versucht habe, die Dinge zu umkreisen und aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und zu verstehen. Und das ist so ein bisschen jetzt das, was mir, glaube ich, auch im Think Tank zugutekommt, dass ich mich mit politischer Kommunikation aus von fast allen Facetten irgendwie mal mit beschäftigt habe Und das hilft auf jeden Fall im Kampf gegen Fake News.
Also ich habe zwei sehr schöne Bilder von ihm im Kopf. Einmal die neunarmige Krake und jetzt den Adler, der quasi diese Themen umkreist und sie dann irgendwann packt. Sie sind also an ganz vielen Dingen dran. Eine Sache, die Sie gemacht haben, über die ich noch gerne mit Ihnen sprechen würde, ist, Sie haben ein Print-Politik-Magazin gegründet 2014. Das hat den Namen Kata Demos. Vielleicht erklären Sie uns mal ganz kurz diesen Titel. Kata Demos, also Kata wie Katze, Demos wie Volk. Was steckt dahinter?
Die Idee war damals mit einer Freundin zusammen, haben wir festgestellt, Mensch, warum gibt es eigentlich so wenig journalistische Formate, die versuchen, mehr in die Zukunft zu schauen und zu gucken, wo entwickelt sich Gesellschaft hin? Und können wir nicht konstruktiver darüber berichten, wie diese Entwicklungsprozesse mit Lösungen gestaltet werden können? Also das Konzept dahinter heißt Constructive Journalism, heißt quasi der Problemanalyse oder der Beobachtung von den Problemen in unseren Gesellschaften auch ganz viel konstruktive Lösungsvorschläge hinzuzuliefern. Und wir fanden das so spannend und hatten so viel Bock, das zu machen, dass wir gesagt haben, komm, lass uns selber ein Politikmagazin gründen. Und Kata Demos steht einerseits für den Politikkater, den wir selber zu der Zeit hatten, weil wir den Eindruck hatten, Mensch, die junge Generation findet sich so gar nicht wieder in dem, was politisch zuweilen läuft. Und ja, Demos heißt dann irgendwie, ein Magazin zu machen für die Menschen da draußen. Und der Politikkater passt da auch ganz gut zu den Katzenvideos, die sich so erfolgreich im Netz teilen lassen. Das hat dann quasi so ein bisschen so unseren ironischen Blick auf Politik beschrieben.
Also damit, wenn man dann googelt, Katze googelt, dann erscheinen all diese lustigen Katzenvideos und ihr Politikmagazin.
Genau so. Wir locken die Leserinnen und Leser, haben wir mit Katzen angelockt, um dann aber über Hardcore-Politikthemen zu schreiben.
Dann ist es aber auch schon zu spät. Sie haben jetzt auch, wenn es um Ihre Kunden geht, dann haben Sie ganz bewusst verzichtet auf Werbeeinnahmen bei Ihrem Magazin Kata Demos. Sie finanzieren sich über Crowdfunding und Verkäufe. Wie gut klappt das denn?
Das hat so gut geklappt, dass wir 5 Ausgaben jeweils einzeln gecrowdfundet haben. Und das hat dann den ganzen Produktionsprozess und den Vertriebsprozess finanzieren können. Aber es war ein ehrenamtliches Projekt, was wir gemacht haben mit 50 Leuten, die da alle mitgewirkt haben. Und das war dann schon auf Dauer sehr, sehr schleifend, weil wir gemerkt haben, klar, Journalismus muss unabhängig sein von Anzeigenkunden, aber trotzdem muss er sich irgendwie finanzieren können. Und da haben wir so gemerkt, okay, das ist doch gar nicht so einfach.
Jetzt sprechen Sie in der Vergangenheit, haben Sie den Kater vor die Tür gesetzt?
Wir haben den Kater, Social Freezing haben wir das genannt, wir haben ihn eingefroren. Und wenn irgendwann die Zeiten für Printmagazine ohne Werbung wieder besser stehen, weil wieder mehr Leute sagen, hey, ich gebe Geld für Journalismus aus, dann tauen wir ihn vielleicht wieder auf.
Dann wird der Kühlschrank wieder aufgemacht.
Genau.
Herr Sängerlaub, Ihre Forschung, da beschäftigen Sie sich mit Falschinformationen, mit Fake News im Internet. Ich stelle mir das ja gar nicht so leicht vor, überhaupt da Forschung zu betreiben, denn es passiert ja eigentlich alles in den sozialen Medien. Und um da ranzukommen, also zu wissen, wie oft eine bestimmte News dann geteilt, geliked, weitergeleitet wurde, da muss man ja eigentlich schnüffeln und das geht ja gar nicht so richtig. Also wie schwer oder leicht ist das für Sie?
Gute Frage, Tatsache, weil es ein ganz großes Problem zeigt, dass die Zugänge zu den sozialen Netzwerken ziemlich schwer sind für die Wissenschaft, diese überhaupt zu bekommen. Also was wir uns angeguckt haben, sind gar nicht private Daten von Leuten. Da haben wir gesagt, nee, was privat ist, soll privat bleiben. Wir haben uns angeschaut, was ohnehin öffentlich ist. Also wenn man zum Beispiel bei Facebook der Seite der Grünen oder der AfD oder der SPD folgt, dann ist diese Seite öffentlich. Und die Informationen, die dort geteilt wurden oder die von alternativen Medien oder klassischen Medien geteilt wurden und wie deren Reichweiten waren, das haben wir uns angeguckt. Aber in die privaten Sachen sind wir gar nicht reingegangen, weil wir gesagt haben, nee.
Also da wollen sie auch nicht rein.
Und so weiter.
Ja.
Da muss man gar nicht unbedingt rein. Um so ein Grundverständnis zu kriegen, reicht das, wenn die Plattformen das öffentlich machen, was öffentlich ist. Aber auch da gibt es gerade so das ein oder andere Problem, weil nach diesem ganzen Cambridge Analytica-Skandal viele Datenschnittstellen dicht gemacht worden sind. Und deswegen haben viele Forschungsinstitute, aber auch die Fact-Checking-Organisationen Probleme da so wirklich gut in die sozialen Netzwerke auch systematisch reinzuschauen.
Ist auch einfach ein Widerspruch zwischen 2 Zielen, also Datenschutz auf der einen Seite und dann sozusagen ihre Forschungsmöglichkeiten auszuweiten. Gehen wir mal auf die politische Ebene. In Frankreich hat Emmanuel Macron in seinem eigenen Wahlkampf selbst mit Fake News zu kämpfen. Also zum Beispiel wurde ihm vorgeworfen, er würde geheime Konten in Steueroasen unterhalten. Jetzt als Präsident möchte er per Gesetz tatsächlich gegen Fake News vorgehen. Was halten Sie denn davon? Kann man Fake News einfach verbieten? Bringt das was?
Das bringt wahrscheinlich relativ wenig. Im französischen Gesetzentwurf ist zum Beispiel geplant, dass man vor Gericht gehen kann und wenn ein Gericht binnen 48 Stunden feststellt, dass hier eine Desinformation geteilt wurde, dann kann das Gericht diese verbieten. Da passiert aber wahrscheinlich Folgendes, nämlich der Streisand-Effekt, benannt nach Barbara Streisand. Man will eigentlich, dass eine Information gar nicht öffentlich wird. Wenn es dann aber ein Gerichtsprozess darum geht, dann werden wahrscheinlich alle drüber schreiben, was denn wohl diese Information gewesen wäre. Deswegen ist das ein Versuch, gegen Desinformation vorzugehen. Das wird aber wahrscheinlich relativ wenig helfen. Ich glaube, es ging darum, auch zu zeigen, dass man als Staat das Thema auf dem Schirm hat und ihr versucht, ein bisschen Zugzwang reinzubringen. Aber manche Sachen sind eher ein wenig symbolpolitischer Natur.
Also das ist ein schöner Ausdruck, der Streisand-Effekt. Auch wichtig ist es, gegen Fake-Accounts vorzugehen, zumindest in bestimmten Kontexten. Also wenn jemand unter falschem Namen einen Account bei Facebook eröffnet und dann von dort aus Fake News postet. Dazu will die Europäische Union tatsächlich Facebook und Twitter und den anderen Anbietern von sozialen Netzwerken einen Verhaltenskodex auferlegen, also im Zusammenhang mit Fake News. Und der soll es erleichtern, Falschinformationen aufzudecken und eben auch Fake-Accounts. Ist das für Sie etwas, was sinnvoll ist?
Es ist zumindest ein Ansatzpunkt, wo man rangehen kann und rangehen sollte. Das Problem der Europäischen Kommission ist so ein bisschen, dass sie wie so ein zahnloser Tiger im Grunde genommen zwar einen Verhaltenskodex aufsetzen kann, aber die Plattformen sind jetzt nicht unbedingt verpflichtet, das auch umzusetzen. Also da fehlen an zwei, drei Stellen auch Gesetzgebungen, die dann auch die Plattformen sanktionieren können, wenn sie ihrer Aufgabe, unsere Wahlen sicherer zu gestalten, nicht so richtig nachkommen. Die Plattformen sind trotzdem dabei, die stehen natürlich auch unter Zugzwang, weil es einen hohen Druck der Öffentlichkeit gibt, zu reagieren. Und die machen ganz verschiedene Sachen. Die investieren Geld ins Fact-Checking. Sie haben jetzt so Transparenzregister für politische Werbeanzeigen gemacht. Sie versuchen natürlich, mehr Accounts zu löschen. Also es gibt ganz verschiedene Ansatzpunkte, die alle von Bedeutung sind, um dem Problem so ein bisschen mehr Herr zu werden. Aber wir sind noch ein ganzes Stück weit weg, um Tatsache zu sagen, so, Problem gelöst.
Wie ist es denn mit Social Bots? Also die spielen da auch eine unrühmliche Rolle im Verbreiten von Fake News. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was das eigentlich ist und vielleicht, was man aus Ihrer Hinsicht dagegen tun kann.
Social Bots ist ein ganz interessantes Phänomen, weil es Tatsache sich kaum empirisch wirklich messen lässt. Also ein Social Bot ist der Theorie nach eine Art automatisierter Account, der menschliches Verhalten simuliert und dann sie irgendwie vielleicht dazu bringt, ihre Meinung zu ändern oder sie fallen auf den rein, weil er sie versucht irgendwie zu beeinflussen. Das gibt's aber so gut wie gar nicht. Also Tatsache sind wir technisch noch lange nicht so weit, dass es wirklich Social Bots so genial in der Lage sind, sie hinters Licht zu führen. Was es halt gibt, sind Bots. Bots sind aber eher so in der Regel Hilfsprogramme. Zum Beispiel die meisten großen Online-Redaktionen nutzen Bots. Wenn ein Artikel veröffentlicht wird auf der Seite von Spiegel Online, dann hat man vielleicht einen Bot programmiert, der dann diesen Artikel auch auf Twitter teilt. Solche Aufgaben übernehmen Bots. Da gibt's auch schädliche Bots oder hybride Bots, also so eine Mischung aus Troll und Bot. Und das ist eigentlich das eigentliche Problem, hinter den meisten Bots steckt eigentlich ein Troll. Also als Troll bezeichnen wir diejenigen Menschen, die den Online-Diskurs versuchen zu sabotieren, Menschen irgendwie mit Hate Speech zu beeinflussen oder zu ärgern und da eine Menge Unheil zuweil anrichten und das meiste Tatsache menschlich gemacht, gar nicht so viel automatisiert.
Also zum Schluss der Sendung noch mal eine ganze Menge Abgründe, in die Sie hineingeschaut haben, die Sie erforscht haben. Gibt es denn eigentlich noch andere Abgründe oder überhaupt Themen, die Sie interessieren in Ihrer Forschung?
Ich gucke am liebsten gar nicht so richtig den Abgrund hinunter, sondern in den Himmel hinauf, um nämlich zu sehen, was man besser machen kann. Wo liegen die Lösungsansätze? Welche Dinge kann ich im Journalismus verbessern? Wie lernen wir als Gesellschaft mit Populismus umzugehen? Also da ist so mein großes Thema, ist mehr die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit von uns, damit wir quasi den ganzen Abgründen weder auf den Leim gehen noch in sie hinabfallen. Das ist manchmal, glaube ich, der bessere Schwenk, auf die Sachen zu gucken, die man verbessern kann, ohne natürlich aus den Augen zu verlieren, was im Abgrund gerade vor sich geht.
Jetzt sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, Herr Sengerlaub, was wäre denn eine Fake News, die Sie einmal gerne über sich selbst lesen würden?
Mit 6 Millionen hat er sich auf eine Insel abgesetzt. Vielleicht sowas in die Richtung. Obwohl, nee, das muss keine Fake News bleiben. Ne?
Das darf auch keiner mitkriegen. Ne?
Darf auch keiner mitkriegen. Nee.
Alexander Sengerlaub, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier waren.
Herzlichen Dank.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann und mein Name ist Patrick Bartarilo.